Ja, wie angekündigt, wollen wir heute ein paar Fragen nachgehen, die bestimmt jedem von uns irgendwann im Laufe des Lebens schon mal begegnet sind. Manchen vielleicht auch ganz existenziell, diese Warum-Fragen. Steht da was? Achso, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist ein Lied, was wir hinterher singen. Warum hat es ausgerechnet an meinem Hochzeitstag geregnet? Ich wollte doch schönes Wetter haben. Warum hat es an meinem hat's jetzt nicht geregnet? Aber vielleicht stellst du dir die Frage. Aber vielleicht geht es ja in manchen Fragen nicht um so oberflächliche Dinge, sondern vielleicht fragst du dich, warum geht mein Kind auf schiefen Wegen? Habe ich was falsch gemacht? Ich habe doch gebetet. Ich habe doch alles in die Waagschale gelegt. Gott, wo bist du? Oder warum ist meine Frau gestorben, obwohl ich so sehr um Heilung gebetet habe? Knallharte Fragen, die sich der Olaf, der ist heute Morgen nicht hier, vielleicht stellt. Warum leiden so viele unschuldige Menschen? Wenn man Fernseher anguckt, die Nachrichten, dann fragt man sich das vielleicht. Warum lässt Gott das alles zu, wenn es ihn gibt? Warum geht so viel schief auf der Welt? Warum ist es so? Fragen über Fragen. Oder die Richtung mal aus, oder das, die Gedanken mal aus einer anderen Richtung. Konflikt in unserem Kopf. Vielleicht kennt ihr das so. Ihr seid krank und ihr betet und es geschieht nichts. Und im Bett neben euch im Krankenhaus liegt ein anderer, der betet nicht und er wird gesund. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Irgendwie so sagen, Mensch, wie ist es mit mir? Wir wissen das theoretisch und sagen, ja klar, Gott ist kein Automat, wo ich mein Gebet reinschmeiße und unten kommt die Erhörung raus. Aber vielleicht handeln wir unbewusst doch so. Und vielleicht denken wir im Unterbewusstsein doch so. Gott, warum ausgerechnet jetzt ich? Ich bin doch dein Kind. Ich weiß doch, wer ich bin und was ich vorhabe. Ich weiß es vor. Als ich 30 Jahre alt war, sagte mir ein Arzt, du hast Hüftgelenksarthrose. Dann denke ich, Gott, ich habe meinen Job an den Nagel gehängt. Ich bin dein Diener geworden. Warum kommt jetzt ausgerechnet bei mir so ein Ding von Bug? Warum? Warum ich? Was ist es, wenn Gott schweigt oder Antworten gibt, die wir nicht einordnen können? Wo wir sagen, was nun mal? Was nun? Beispiel. Ein Missionar möchte nach, sagen wir mal, Kambodscha. Er beantragt ein Visum und betet dafür und das Visum kommt nicht. Normalerweise ein Monat, zwei Monate sind vergangen, das Visum ist nicht da. Was ist nun seine Reaktion? Er könnte sagen, ja Gott, vielleicht willst du nicht, dass ich da hingehe. Vielleicht willst du mich woanders haben. Oder vielleicht willst du noch nicht, dass ich da hingehe. Oder vielleicht will der Teufel das verhindern, dass ich da hingehe. Ich muss aber dahin, ich muss jetzt erstmal durchziehen. Und er macht sich Gedanken und versucht, in welche Richtung auch immer das einzusortieren. Und liegt mit allem vielleicht falsch, weil irgendwo in Kambodscha ein Typ vergessen hat und das Ding irgendwo im Papierkorb gelandet ist, weil das irgendwie Kuddelmuddel war. Und es ist ganz anders, als wir denken. Wir werden mit Situationen in unserem Leben herausgefordert und wir kriegen oft keine Antwort. Da gibt es ein junges Pärchen, das wünschen sich Kinder und sie bekommen keine. Nebenan, Haus weiter, gibt es ein Ehepaar, die kriegen jeden Jahr ein Kind. Da ist die Frau, die kriegt vielleicht von 5 verschiedenen Männern 5 verschiedene Kinder. Und ihr denkt, wieso da so und wieso bei uns nicht? Und wir fragen Gott, warum greifst du nicht ein? Wie ist das mit dem Elend und dem Leid in dieser Welt? Warum ist das alles so schlimm und warum sind die Menschen so böse? Ich gucke die letzten Wochen Nachrichten und denke, schon wieder Krieg in Syrien. Da marschieren die Türken in Syrien ein und schmeißen schon wieder Bomben da. Dann denke ich mir, wie bekloppt. Haben die denn nichts gelernt? Reicht doch, wenn wir 6 Jahre lang Krieg schon da haben. Müssen wir noch oben einen draufhauen? Sind wir denn alle bescheuert hier auf dieser Erde? Und auf manche Fragen, die wir als Christen haben oder die Menschen haben, geben manche auch noch bescheuerte Antworten. Dass Leute unqualifiziert meines Erachtens sagen, ja, Gott hält die Fäden in der Hand und Gott macht alles gut, er regiert und das ist alles Gottes Wille. Das eine Beispiel, was ich eben gebracht habe von dem kinderlosen Ehepaar, war mein Beispiel. Vor vielen Jahren, als wir noch keine Kinder haben, wurde mir gesagt, wenn ihr keine Kinder habt, ist es Gottes Wille. Und ich möchte mit dieser Predigt dem widersprechen. Denn ich denke, dass wir nicht so leicht ausloten können, wo Gott seine Finger mit im Spiel hat und was sein Wille ist, wenn er es nicht genau in seinem Wort sagt. Ich möchte theologisch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen in diese Warum-Fragen und vielleicht auch ein bisschen Diskussion hervorrufen, können uns dann nach der Predigt darüber unterhalten, wenn ihr anderer Meinung sein solltet. Ich möchte uns davor bewahren, vorschnelle Antworten zu geben, die andere Menschen verletzen. Fragen wir mal anders. Was ist denn Gottes Aufgabe überhaupt in dieser Welt, wenn wir ihn einbeziehen in unser Leben? Wofür ist er denn überhaupt da? Was ist Gottes Aufgabe? Was soll er tun und was nicht? Und dann möchte ich mal, dass wir ganz vorne anfangen. Also wirklich ganz vorne, am Anfang. Am Anfang schuf nämlich Gott Himmel und Erde. Da war erstmal Chaos, Tohu wa Bohu und dann macht Gott eine neue Welt. Er erschafft eine Erde und das schafft er in 6 Tagen. Er spricht und es geschieht und es ist gut. Dann macht er den Menschen und er sagt, es ist sehr gut. Super top. Kriegt er das hin. Eine ideale Welt. Und dann baut er noch einen Garten, der ist da so im kurdischen, heute im kurdischen Gebiet Nordirak. Da baut Gott einen Garten Eden und macht den besonders klasse. Und da setzt er so 2 Glückspilze da rein, die sich an allem freuen, was sie sehen und geben den Tieren ihre Namen und freuen sich darüber, was sie da erleben. Paradies, das ist das, was Gott für seine Menschen vorhat. Paradies, ja fast Schlaraffenland. Die Menschen fühlen sich wohl, Gott ist gegenwärtig, geht abends im Garten spazieren, die Menschen unterhalten sich mit ihm und sagen, hey, das war mein Tag heute, wie geht's dir? Ideale Zustände. Das ist das, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Und dann passiert ein großer Mist. Der Mensch ist ungehorsam und zerstört dieses Paradies. Er zerstört die Beziehung zu Gott. Sündenfall, isst von dieser Frucht, von der er nicht essen sollte. Ihm werden die Augen geöffnet. Und was passiert dann? Gott schmeißt sie raus aus dem Paradies. Warum? Interessanterweise nicht, weil Gott jetzt böse ist und straft, sondern weil es in diesem Garten nicht nur einen Baum gab, sondern 2. Nicht nur den Garten der Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern auch den Baum des Lebens, des ewigen Lebens. Und Gott möchte nicht, so steht es da, dass sie auch noch von dieser Frucht essen und den Zustand, den sie jetzt haben, diesen gebrochenen Zustand, für immer beibehalten. Dass Gott die Menschen aus dem Paradies schickt, war ein Schutz für uns, weil er nicht möchte, dass diese Misere, die eingetreten ist, für immer bleibt. Diese Misere, in der wir nun stecken, soll nicht für immer bleiben. Wir haben das Paradies verloren und wir leben nicht mehr dort. Wir leben in einer kaputten, durcheinandergebrachten, zerfallenen Welt, die Gott beschreibt, Dorn und Disteln soll dein Acker tragen und du sollst das Kraut vom Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde genommen wirst, von der du genommen wirst. Ich will dir viel Mühsal schaffen, sagt er zur Frau, wenn du schwanger bist. Unter Mühen sollst du die Kinder gebären. Fluch ist da, wo vorher Segen war. Wir leben nicht mehr in der perfekten Welt. All das, was ich am Anfang aufgezählt habe, von Syrien bis zur harten Situation von Verlust von Menschen, kommt deswegen, weil wir nicht mehr im Paradies leben. Das mag theologisch eine korrekte Antwort sein, so denke ich, hilft aber den Menschen, die persönlich Leid erleben, oft nicht. Da ist was anderes dran, kommen wir später zu. Aber wir müssen erst mal feststellen, wenn irgendwas Schiefes auf dieser Welt passiert, ist es, weil alles durcheinander gekommen ist. Shit happens. Wenn es an deinem Hochzeitstag regnet, dann ist es einfach so. Weil ein Tiefdruckgebiet über der Biskaya war und ein Hochdruckgebiet da und dann hat es einfach geregnet. Weil Gott das mal angestoßen hat in seiner Schöpfung und hat gesagt, so möchte ich Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet und dann möchte ich, dass da die ganze Schöpfung läuft. Und irgendwas ist auch zwischendurch da drin kaputt. In aller Schönheit, die wir besingen und bestaunen, ist auch Schöpfung kaputt. Selbst die Tiere lechzen nach Erlösung. Wenn es Überschwemmungen und Dürre gibt, dann ist es so. Dann sind das oft Folgen von geologischen Zusammenhängen und Abläufen. Wenn Menschen dann auch in einem Gebiet, wo es Erdbeben gibt, marode Häuser bauen, dann hängt auch noch die Situation der Menschen und das Chaos da noch mit, die Schuld der Menschen noch mit dazu. Wenn Nahrungsmittel nicht reichen, kann das auch verschiedene Gründe haben. Und es ist müßig, immer zu sagen, das ist so und das ist so. Hier und da steckt Gott drin und dies und das tut Gott oder dies und das tut Gott nicht. Distel und Dornen wird unser Acker tragen und das ist das, was wir erleben. Natürliche Abläufe. Und wenn wir denken, dass irgendwas, Ursache und Wirkung so nah beieinander liegen, liegen wir meistens falsch. Jesu Freunde, die Jünger, kamen mal zu ihm, genau mit diesem Ansatz und dieser Frage, Ursache und Wirkung, Schuld und Strafe. Sie haben einen blind geborenen Mann am Straßenrand gesehen und haben gesagt, dieser Mann, der ist blind. Und fragen, wer hat nun gesündigt? War es dieser Mann oder waren es die Eltern? Weil sie im Kopf hatten, wenn irgendwas Schlimmes passiert, muss ja irgendwas Schlimmes vorher die Auswirkung gewesen sein. Wenn ich böse bin, muss auch Böses geschehen. So die Frage wie der Asaphat, warum geht es den Gottlosen so gut? Die machen doch so viel Mist und trotzdem geht es ihnen gut. Und Jesus durchbricht dieses Denken und er sagt, weder noch. Er sagt, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, was er sagt, sehe ich gerade. Ich meine, dass er sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen Gottes Taten, sollen Gottes Wunder offenbar werden und dann heilt er ihn. Ungefähr im Wortlaut. Also Jesus durchbricht das Denken dieser kausalen Zusammenhänge. Wenn das so ist, dann muss da auch eine Sünde gewesen sein. Ihr kennt diesen Satz, kleine Sünden straft der Herr sofort und die großen nach 9 Monaten. Was ein Scheißspruch! Nicht nur der mit den 9 Monaten, das natürlich sowieso, aber auch die kleinen Sünden straft Gott sofort. Macht er nicht. Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht, Sommer und Winter, bis ich eines Tages den Stecker ziehe, so wie das der Mehmet früher immer gesagt hat. Er wird nicht strafen. Gott müsste, wie Wilhelm Busch sagte, mit Eisenbahnschwellen reinhauen, wenn er das sehen würde, was passiert. Der müsste die ganzen Panzer in der Türkei alle mal wegtreten. Tut er nicht. Er sieht das und sagt, eines Tages werde ich das hier beenden, dieses Chaos, und werde mein Reich aufbauen. Es ist nicht so, dass Gott direkt straft. Es gab ein Unglück in Israel vor Zeiten Jesu, da stürzte ein Turm in der Stadt Siloa ein. Und die Frage war wieder, was ist jetzt mit denen? Und Jesus antwortet, Meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Nein, der Turm ist nicht umgekippt, weil die besonders böse waren. Sonst müssten auf uns alle Türme umkippen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, das Paradies ist verloren. Gott geht abends nicht mehr mit uns spazieren. Von daher ist die falsche Reaktion, dass wir Menschen, die Leid erfahren, dass wir ihnen begegnen mit der Frage und sagen, das alles ist Gottes Wille, dass du jetzt krank bist, dass deine Kinder auf dem schiefen Weg gehen. Das will Gott alles so, dass du krank bist. Nein, ist es nicht. Es ist nicht Gottes Wille. Wenn es Gottes Wille wäre, dann hätte Jesus nicht Menschen geheilt. Dann hätte Jesus nicht punktuell diese Situation, dieses Kaputte verändert. Dann hätte er Menschen nicht geheilt oder Tote auferweckt. Dann hätte er diese Zustände einfach belassen. Nein, Jesus bringt schon punktuell, wo er lebt, Heil und Erlösung mit sich und verändert Situationen, verändert Menschen in ihren Herzen und verändert Menschen äußerlich und zeigt schon, was er eines Tages mal vorhat in der Ewigkeit. Wenn wir denken, dass Leid für uns dran ist und Gott das alles so will, dann denken wir eher buddhistisch, hinduistisch oder muslimisch. Denn die Buddhisten denken, dass Leid zu unserem Leben dazugehört und wir das erleben und erfahren müssen und weil es uns bestimmt ist. Und die Hindus denken, das nehmen wir jetzt an und dann haben wir ein besseres Karma und im nächsten Leben erleben wir dann was Besseres. Und die Muslime beugen sich und sagen, Allah will das so. Wenn Allah wollte, dass hier unten Wasser wächst, Wasser eine Quelle ist, hätte er sie hier geschickt. Nein, unsere Frauen müssen losziehen mit den starken Wasserbehältern und müssen bis auf den Berg laufen. So erlebt. Nein, Gott ist ein anderer. Jesus durchbricht das. Und Gottes Charakter ist anders, als wir das vielleicht denken. Was ist nun die richtige Reaktion? Jetzt haben wir über die falsche gesprochen. Ich denke, eine richtige Reaktion ist zu wissen, uns klar zu machen, Gott ist da. Und Gott sieht. Gott kriegt das mit. Er sitzt nicht irgendwo auf einer Wolke und lässt das alles irgendwie durchgehen. Gott sagt, ich möchte bei dir sein. Siehe Asaf, ich möchte dich trösten und dich festhalten. Und ich möchte in dieser Situation bei dir sein. Und ob ich schon wandere durch finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der wusste genau, der durch finstere Tal musste. Der sagte, das finstere Tal wird nicht plötzlich, nur weil es Gott gibt, boah, mit Strahlern, so wie es hier vorne ist, super hell gemacht und alles ist eben und glatt. Nein, es gibt finstere Täler in unserem Leben. Und die kriegen wir auch nicht wegdiskutiert oder weggeschoben, da müssen wir manchmal durch. Aber dann ist es gut zu wissen, dass Jesus uns begleitet und dass Gott da ist. In finsteren Tälern könnten wir unterschiedlich reagieren. Wir könnten die Brocken hinschmeißen und sagen, es ist mir zu dunkel, ich höre auf. Haben viele auch gemacht. Bis heute. Auch zu Jesu Zeiten. Jesus hat gepredigt und die Leute sagen, sag mal, bist du bekloppt? Ja, mach mir jetzt hier meine Brötchen und speise mich, gib mir was zu essen, aber fang nicht an, so komisch da zu predigen, wie du das auch tust. Johannes Evangelium Kapitel 6, da ist es so, am Tag vorher macht Jesus die Menschen satt und sie wollen ihn zu ihrem Brotkönig machen. Und dann spricht er weiter und predigt zu ihnen und die sagen, hä? Nee, das wollen wir nicht. Und sie laufen weg. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Und die Jünger hätten bestimmt genug Gründe wegzulaufen. Und wir hätten bestimmt auch immer wieder genug Gründe, den Glauben über Bord zu werfen. Vielleicht, weil wir enttäuscht sind, weil Erwartungen nicht erfüllt werden, weil Jesus unangenehme Dinge sagt oder zu steile Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe oder geschweige denn umsetzen kann. Es gibt genug Sachen, wo wir sagen könnten, boah, nee, jetzt geht so viel schief in meinem Leben, ich kann nicht mehr. Ich schmeiße es über Bord. Und ich habe tatsächlich Verständnis für Menschen, denen das so geht. Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus sagt sich, ja Jesus, was wäre denn jetzt für uns die Alternative? Was wäre denn die Alternative zum Brocken hinschmeißen? Wer außer dir reißt uns denn den Horizont auf, hat Worte des ewigen Lebens? Andere Menschen haben nur kluge und flache Sprüche, falsche Reden drauf, du nicht. Das, was du sagst, das hat Tiefgang, das hat Wert, das sprengt meinen Horizont, das reicht in die Ewigkeit rein, das trägt, wenn hier alles zerfällt und wenn der Boden unter meinen Füßen wackelt, dann halte ich mich an dir, Jesus, fest. Wenn ein Ehepaar an dem offenen Grab ihres Kindes steht und durch die Qual, ja vielleicht durch die Hölle muss, und die dann sagt, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Und sie dann sagen, mit dir kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr, ich schaff das nicht mehr, Gott. Dann habe ich Verständnis dafür, dass sie so reagieren. Aber ich würde mir wünschen, dass sie gute Erlebnisse mit Gott gehabt hätten, vielleicht in der Vergangenheit, dass ihr Glaube stark genug ist und dass sie in solchen Situationen dann sagen, Gott, ich verstehe es trotzdem nicht und ich weiß nicht, wozu und was und wie und warum mir das und uns das passiert, aber wo anders sollten wir uns denn jetzt festhalten als an dir? Wer gibt uns denn jetzt Trost, wenn nicht du? Und in solchen Situationen an Jesus festzuhalten, wohin sollten wir denn gehen? Wer kann uns trösten, wenn nicht du? Das ist so die theologische Sicht, die ich auf diese Dinge habe, auch aus einer persönlichen Berührtheit heraus. Und ich möchte noch uns am Ende dieser Gedanken noch 4 oder 5 praktische Dinge mit auf den Weg geben, wie wir denn leben können und damit umgehen können. Als erstes sage ich, bringe nicht alles mit Gott in Verbindung. Das ist eine heiße Sache. Sowas zu sagen, frommen Haus, ne? Nicht alles mit Gott in Verbindung bringen. Was meine ich damit? Schräges Beispiel. Ich stehe vor der Ampel und denke, Gott, was soll ich heute tun? Kann ich heute Holz hacken gehen? Ja, oder soll ich die kranke Frau besuchen? Ja, ich bete, Herr. Und wenn du das möchtest, dass ich Holz hacken gehe, dann mach jetzt, dass die Ampel grün wird. Und Herr, schenke dir die grüne Ampel. Und siehe da, die Ampel wurde grün. Halleluja! Ich gehe Holz hacken. Gott hat es mir geschenkt, die Ampel wurde grün. Flaches Beispiel, ja? Aber Situationen in unserem Leben, die uns begegnen, schnell zu deuten und sagen, so und so und so ist das, da steckt Gott dahinter und ich bringe alles mit ihm in Verbindung und er ist es, warum dies und das passiert. Mein Denken ist, dass wir nicht alles, was passiert, direkt ursächlich mit Gott primär in Zusammenhang bringen. Den Regen am Hochzeitstag zum Beispiel und andere Sachen, die ich eben genannt habe. Ich denke, dass Gott weder Feuerwehrmann ist, der überall eingreifen muss, wo bei uns die Hütte brennt, noch ist er der Nikolaus, der jeden beschenkt, der immer schön brav ist. Gott ist nicht derjenige, der überall alle Fäden in der Hand hält, obwohl er der ist, der im Regiment sitzt. Versteht ihr, was ich sage? Ich hoffe, ihr kommt damit nach. Gott ist Gott, wir verstehen nicht alles. Er ist heilig und er ist gerecht und gut. Auch wenn Fragezeichen in unserem Leben da bleiben, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Auch wenn es in unserem Leben finster ist und auch mal bleibt. Er ist nicht heimtückisch, nicht link, nicht bösartig, nicht unberechenbar, sondern er ist barmherzig, geduldig und gnädig. So denke ich, dass es uns helfen kann, mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen. Gott nicht für alles verantwortlich zu machen. Zweitens, nimm an, was dir begegnet. Nimm das an, was dir vor die Füße gelegt ist. Gehe es an, fliehe nicht davor. Es hat meistens sowieso keinen Zweck, davon wegzulaufen, es anzunehmen und Gott mit reinzunehmen ins Boot. Ihm das zu sagen, was du erlebst. Ihm das zu klagen. Nicht nur sagen, ja, wenn ich Christ bin, dann muss ich jetzt aber aufrecht sein und ich muss doch Glauben haben und muss da jetzt stark sein. Nein, du darfst zerbrechen unter Lasten, du darfst weinen. Du darfst die Bibel aufschlagen und die Klagelieder lesen und das mitbeten. Und warum schreien? Aber in Gottes Ohr schreien. Klage, bete, hadere, aber wende dich nicht ab. Jesus hat mal, war das Jesus, der sagte, sei dankbar in allen Dingen? Nee, Paulus. Paulus sagte, seid dankbar in allen Dingen. Alle Dinge dankbar annehmen. Hammer. Nicht für alles danken, ja? Nicht für den Regen an meinem Hochzeitstag und sagen, danke Herr, dass es heute geregnet hat. Das ist unmenschlich, das will er Gott gar nicht. Ja, vielleicht kann der Bauer das machen, der da sein Feld trocken hatte. Aber zu sagen, ich nehme es an, was da ist. Ich bin ein dankbarer Mensch. Gott, du weißt, was du tust und du hältst mein Leben fest. Ich nehme die Situation an und ich bitte dich um Kraft und ich halte an der Beziehung. Und hoffentlich hast du Freunde, die dich halten in solchen Situationen, die dich auffangen und mit dir gehen, wenn du den Mut verlieren möchtest. Und das ist mein dritter Punkt, verliere nicht den Mut. Verliere nicht den Glauben, auch wenn keine Besserung geschieht. Die meisten von uns kennen den Petrus, den Freund von Jesus, aus verschiedenen Situationen, war ein aufbrausender, schräger Vogel. Ist mir sehr sympathisch, der Petrus. Und Petrus erlebt Mist. Und Jesus weiß, dass er noch viel mehr Mist erleben wird. Und er sagt irgendwann mal, Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, Petrus. Weiß jemand, was Jesus für Petrus gebetet hat? Na kommt. Didi, komm. Jawohl, dass dein Glaube nicht aufhört, betet Jesus. Jesus betet nicht, Vater im Himmel, der Petrus, der muss viel Leid erleben. Ich wünsche mir, dass das Leid nicht so schwer wird. Oder nimm dem Petrus das Leid weg. Nimm dem Petrus die schwierigen Situationen weg. Das betet Jesus nicht. Jesus betet für seine Freunde, für seinen Petrus, dass er den Glauben nicht wegschmeißt, dass er seinen Glauben hält, dass er nicht Schiffbruch erleidet. Mir tut es weh, wenn ich Menschen erlebe, die in Leid und Situationen diese Fragezeichen haben, am Glauben scheitern. Auch Menschen aus unseren Reihen sich abwenden und sagen, das ist mir zu steil, das ist mir zu schwer, ich kann nicht mehr. Jesus betet für uns. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Manchmal ist es knallhart. Und Gott reagiert nicht immer, dass er das wegnimmt. Ein bekannter Prediger, Hans-Peter Reuer, klasse Mann, hat mal einen Satz gesagt. Manchmal beruhigt Gott den Sturm. Aber manchmal lässt Gott den Sturm toben und beruhigt sein Kind. Toller Satz. Ich habe den auch auf kleinen Kärtchen da dabei, wenn einer den sich mitnehmen möchte. Manchmal beruhigt Gott den Sturm. Ja, kann er. Aber oft erleben wir es, dass der Sturm weiter tobt. Aber wohl dem, der dann zu Jesus geht, zu Gott kommt und den Gott beruhigt und sein Herz festmacht. Psalm 73 haben wir eben gehört, dass wir nicht die Brocken hinschmeißen, sondern dass wir so bei Fragen antworten, wie das der Asaf getan hat. Und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. So überschreibt das Luther. Du hast einen anderen Text vorbelesen, aber da heißt es, trotzdem bleibe ich an dir, denn du hältst mich fest. Verliere nicht den Mut. Vierter Punkt. Sei barmherzig mit anderen. Wenn du Not bei anderen erlebst, dann sei sparsam mit Sprüchen. Das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil ich oft auch nicht sparsam bin mit Sprüchen, mit Ratschlägen. Geht ganz schnell. Selbst wenn sie richtig sind, helfen sie oft nicht. Das, was hilft, sind andere Sachen. Sei da, hab Zeit, höre zu, nimm in den Arm, unterstütze praktisch und leite im Gebet, wenn der andere nicht mehr beten kann. Ein letzter Gedanke, sei voller Hoffnung. Das, was wir hier erleben, ist nicht das Ende. Es ist nicht endgültig. Es ist vorläufig. Wir leben in einer Welt als Mensch, die durcheinandergebracht ist. In einer gefallenen Schöpfung, so sagt man dann theologisch. Und das wird nicht für immer so sein. Es gibt einen Ausweg und es gibt ein Ende. Ich muss nochmal den Mehmet zitieren. Einige kennen den Türke, der vor 10 Jahren in unsere Gemeinde kam. 15. Und der Mehmet sagte mal, irgendwann zieht Gott den Stecker hier raus. Er hat viel dummes Zeug gequatscht, der Mehmet, aber da hatte er wirklich recht. Eines Tages zieht Gott mal den Stecker. Und dann wird das alles hier aufhören, was wir jetzt hier als Chaos erleben. Dann wird es so sein, wie ich es jetzt hier vorlese. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Merkt ihr den Bogen? Paradies, Gott, spazieren gehen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und ein Volk aus vielen Völkern. Und er wird selbst ihr Gott sein und wird immer bei ihnen sein. Und er wird abwischen alle ihre Tränen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, was heute ist, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und dann diesen Satz, der hier hängt, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Worte, die man nicht erklären kann und denen man nichts zugeben muss. Aber Worte, die beschreiben, was dann wieder sein wird. Die Wiederherstellung des Verlorenen. Des verlorenen Paradieses. Das, was früher so elendig abgestürzt ist, in Leid und Sünde, wird wieder aufgehoben in Herrlichkeit und Erlösung. Es wird weggetan und Neues beginnt, dass nichts mehr bleibt. Und durch solche Texte und Erlebnisse im Leben mit Jesus, so wie ich es eben geschildert habe, dass Jesus punktuell in dem Leben, wo er gelebt hatte, Glanzlichter aufzeigt von seiner Regierung, von seiner Majestät und Macht, so öffnet uns Gott durch diese Texte und durch Erlebnisse in unserem Leben so ein Stück breit die Tür zum Thronsaal Gottes. Da können wir so wie durchs Schlüsselloch, wie ein Kind an Weihnachten durchs Schlüsselloch guckt und sagt, da wird's bald was geben. Und wir sehen schon so ein bisschen Herrlichkeit und erleben Halt in unserem Leben und erleben Vergebung und erleben Friede und Kraft und Schönheit und dürfen gespannt sein, wenn die Tür sich eines Tages weit öffnet. Menschen, die Jesus in ihrem Herzen tragen, dürfen schon etwas von dem erleben. Und deswegen möchte ich enden mit diesem Satz, der auch in der Bibel steht, darum erhebt eure Köpfe, erhebt eure Häupter, schaut auf, blickt auf, habt Mut und Hoffnung und Kraft fürs Heute. Das wünsche ich uns. Amen.